SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Im Studio Stefan Eich. Guten Morgen. Dass Israel mit Gewalt auf den Raketen- und Drohnenangriff aus dem Iran antworten wird, das gilt als sicher. Das haben Israels politische und auch die militärische Führung immer wieder bekräftigt. Aber wie genau dieser Gegenschlag aussehen soll und wann er beginnt, das ist immer noch nicht bekannt. Womöglich ist es auch immer noch nicht entschieden. Aus Tel Aviv, Tim Asmann.
Die Regierung in Jerusalem prüft Medienberichten zufolge weiterhin verschiedene Optionen, darunter auch direkte Angriffe auf Ziele im Iran. Solche Militärschläge könnten zu einer weiteren Eskalation führen, die Israels Partner, darunter auch Deutschland, verhindern wollen. Israel dringt seit langem auf eine Verschärfung der Sanktionen gegen den Iran. Die USA haben nun angekündigt, neue Sanktionen gegen das iranische Raketen- und Drohnenprogramm zu verhängen. Auch die EU wird ihre Strafmaßnahmen gegen den Iran möglicherweise verschärfen. Im Gazastreifen gehen die Kämpfe unterdessen weiter und die Versorgung der Zivilbevölkerung ist weiterhin schwierig. In der vergangenen Woche seien gut 40% der Anfragen, Hilfslieferungen in den Norden Gazas zu bringen, von den israelischen Stellen abgelehnt worden, teilten die Vereinten Nationen mit. Außerdem komme es an israelischen Kontrollpunkten zu erheblichen Verzögerungen.
Nachdem die israelische Flugabwehr mit Hilfe anderer Staaten die meisten der iranischen Raketen und Drohnen zerstört hat, die im Anflug waren, fordert der ukrainische Präsident Zelensky ein ähnliches System auch für sein Land. In seiner Videobotschaft hat er gesagt, auch die Menschen in der Ukraine hätten einen Anspruch auf Schutz vor Terror. Zelensky will deshalb den NATO-Ukraine-Rat einberufen und dort weitere Flugabwehrsysteme und Raketen beantragen. Das Feuer in der historischen Börse in Kopenhagen ist größtenteils gelöscht und jetzt haben Experten angefangen, nach der Ursache des Brandes zu suchen. An dem 400 Jahre alten Gebäude liefen gerade Restaurierungsarbeiten und vor allem in dem Teil, der von den Baugerüsten umgeben war, hat sich der Brand sehr schnell ausgebreitet. Das Feuer in der Kathedrale Notre-Dame in Paris vor 5 Jahren war ebenfalls ausgebrochen, während die Kirche restauriert wurde. Enorme Staus gab es gestern rund um Rastatt. Auch die A5 war dicht, aus Sicherheitsgründen. Denn Experten des Kampfmittelräumdienstes mussten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sprengen. Der Blindgänger lag in der Nähe der A5 in einem Rastatter Industriegebiet. Am Abend gab es dann erst die Sprengung und dann Entwarnung. SWR-Reporterin Fabiola Germer.
Nach Angaben der Stadt Rastatt verlief die Sprengung der 250 Kilo schweren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg planmäßig. Die Vorbereitungen dafür dauerten mehrere Stunden. Da der Zünder laut dem Kampfmittelbeseitigungsdienst beschädigt war, habe man sich aus Sicherheitsgründen dagegen entschieden, die Bombe zu entschärfen. Deswegen musste sie gesprengt werden. Firmengebäude und Wohnhäuser innerhalb eines Radius von 1000 Metern mussten evakuiert werden. Die A5 und der Fernverkehr zwischen Karlsruhe und Rastatt waren ebenfalls über mehrere Stunden gesperrt. Etwa 350 Einsatzkräfte waren laut Oberbürgermeisterin Monika Müller im Einsatz.
Borussia Dortmund hat nach 11 Jahren wieder das Halbfinale der Fußball-Champions League erreicht. Erst gab es im Hinspiel eine Niederlage und dann gewann der BVB das Viertelfinal-Rückspiel gegen Atletico Madrid mit 4:2. Aus Dortmund Armin Lehmann.
Schon zur Pause führte der BVB mit 2:0 und stand da mit einem Bein im Halbfinale. Doch Atletico kam zurück. Eigentor Hummels, dann der Ausgleich und Dortmund war plötzlich draußen. Doch Füllkrug und Sabitzer köpften und schossen die Schwarz-Gelben doch noch eine Runde weiter. Entsprechend begeistert war Trainer Edin Terzic. Im Halbfinale trifft der BVB auf einen alten Bekannten. Paris Saint-Germain schaltete den ruhmreichen FC Barcelona aus und spielt nun, wie schon in der Gruppenphase im vergangenen Herbst, gegen die Schwarz-Gelben.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Weiterhin bleibt's kühl und dann kommen auch noch Schauer und Gewitter. Höchstens 4 bis 11 Grad.
SWR aktuell Service.
Wer krank wird, will natürlich eine bestmögliche Behandlung. Aber die gesetzlichen Krankenkassen, die zahlen längst nicht alles. Das heißt, es können heftige Kosten anfallen. Für mehr Schutz schließen viele Menschen eine private Zusatzversicherung ab, in der Hoffnung, besser abgesichert zu sein. Aber steckt in solchen Zusatzversicherungen auch immer das, was sie versprechen? Darüber habe ich mit Saidi Sulilato gesprochen. Er ist Chefredakteur beim Geldratgeber Finanztipp. Klassisches Beispiel einer Zusatzversicherung ist die Auslandsreisekrankenversicherung. Wenn ich also im Urlaub oder auf Dienstreise ernsthaft krank werde, soll diese Versicherung mir bei den Kosten helfen. Macht die das denn auch immer so, wie ich mir das vorstelle?
Ja, in aller Regel schon. Die Auslandsreisekrankenversicherung ist die wichtigste Krankenzusatzversicherung und die gehört sozusagen zum Standardrepertoire für jeden. Aber ich muss natürlich aufpassen, ob der jeweilige Tarif, den ich habe, auch ja, meinem Bedarf entspricht. Ich mache mal ein paar Beispiele. Wenn ich nach USA oder Kanada fahre, dann muss ich schauen, ob mein Tarif da auch wirklich zahlt, weil das ist manchmal ausgeschlossen und das kostet auch mehr, weil dort eben die medizinischen Behandlungen sehr teuer sind. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich Eltern bin, dann muss ich schon schauen, dass zum Beispiel bei einem medizinischen Rücktransport, der ja sehr wichtig ist, ist einer der Kernbestandteile der Auslandsreisekrankenversicherung, wenn dann mein Kind zurücktransportiert wird, dass ich zumindest als ein Elternteil da auch mitfahren kann bzw. mitgeflogen werde. Und ansonsten geht es eben überhaupt darum, dass der Tarif auch ein relativ aktueller sind. Da sind eher die Bedingungen über die Jahre besser geworden. Das heißt, gerade wenn ich einen älteren Tarif habe, dann wird sich das Vergleich nochmal lohnen. Entsprechende Empfehlungen findet man natürlich bei uns auf der Seite bei Finanztipp, um einfach mal sicherzustellen, dass dann wirklich ein moderner Tarif am Start ist.
Angeboten werden auch Krankenhaus-, Zahnzusatz- und Pflegezusatzversicherung. Sind das wirklich Versicherungen, in die man Geld investieren sollte?
Ja, diese Zusatzversicherungen sind sozusagen so Kernversicherungen, also die kann ich mir zulegen, wenn ich letztendlich eine Wette gegen meine eigene Gesundheit fahre. Das ist also ganz klassisch bei den Zähnen, ne? Da wette ich ja sozusagen darauf, wenn ich eine Zahnzusatzversicherung mache, dass tatsächlich in den nächsten Jahren was Größeres kommt, ne? Denn nur dann lohnt sich so eine Zahnzusatzversicherung. Oder ich sage, nee, ich habe gute Zähne und das hält jetzt, sage ich mal, noch 10 Jahre, bis da was Größeres kommt und dann kann ich auch das entsprechende Geld einfach ansparen. Und genauso ist es bei der Krankenhauszusatzversicherung und erst recht bei der Pflegezusatzversicherung. Da ist es halt sozusagen, dass man überhaupt für Pflege Vorsorge leisten sollte, Geld zur Seite legen sollte, ist total wichtig. Und das kann ich tatsächlich mit so einer Pflegezusatzversicherung machen. Ich kann das aber auch frühzeitig letztendlich im Rahmen meiner Altersvorsorge machen und mir so eine Pflegezusatzversicherung letztendlich darüber auch sparen.
Dann gibt's noch die Brillenversicherung, angeboten vor allem von Optikern, aber auch von klassischen Versicherern. Halten diese Versicherungen, was sie versprechen?
Die Brillenversicherung ist eine der Versicherungen, die eher wahrscheinlich unnötig ist. Die Leistungen sind in aller Regel beschränkt. Das heißt, wir reden hier vielleicht von 100 oder 300 Euro, die ich dann für eine neue Brille in einem bestimmten Zeitraum ausgeben kann. Und der Beitrag ist jetzt auch nicht ganz gering. Das heißt, für eine Brille ist es in vielen Fällen wahrscheinlich sinnvoller, einfach selbst Geld zur Seite zu legen.
Saidi Sudilato vom Geldratgeber Finanztipp.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Seit Monaten verhandeln Bund und Länder über die Zukunft der deutschen Krankenhäuser. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat einen Gesetzentwurf vorgelegt und über den beraten Bund und Länder heute. Berlin-Korrespondentin Birte Sönnigsen erklärt, worum es genau geht.
Es gibt 2 große Eckpfeiler der geplanten Reform. Zum einen sollen Krankenhäuser in Zukunft anders finanziert werden. Sie sollen nicht mehr nur Geld für eine bestimmte Behandlung oder bestimmte Patienten bekommen, sondern einen Teil des Geldes sollen sie dafür bekommen, dass es genug Personal gibt, dass es bestimmte medizinische Geräte in diesem Krankenhaus gibt oder zum Beispiel eine Notaufnahme. Zum anderen soll die Qualität der Behandlung besser werden. Das heißt, in Zukunft soll nicht mehr jede Behandlung in jeder Klinik möglich sein. Dabei stützt sich der Bundesgesundheitsminister auf Studien, die zeigen, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich steigt, wenn etwa Schlaganfallpatientinnen und Patienten in spezialisierten Krankenhäusern behandelt werden. Das heißt jetzt aber nicht, dass es nur noch Spezialkrankenhäuser gibt. Eine Grundversorgung, die soll in der Regel für alle Menschen, auch auf dem Land, in ungefähr einer halben Stunde zu erreichen sein.
In Baden-Württemberg wird das 9-jährige Gymnasium, kurz G9, wieder eingeführt. Heute stimmt der Landtag über den Gesetzentwurf einer Elterninitiative ab und wird ihn wohl ablehnen. Es gibt noch keinen eigenen Vorschlag der Landesregierung. Andere Schularten befürchten, dass G9 zu ihren Lasten geht. Der Vorsitzende des Lehrkräfteverbands VBE, Gerhard Brandt, schlägt deshalb einen Kompromiss vor.
Eine Empfehlung wäre, die G9-Gymnasien nicht flächendeckend auszurichten, sondern regionale Stützpunktschulen zu bilden, die in erreichbaren Nähen für die Schüler liegen und die restlichen Gymnasien mit G8 weiterzufahren und dann erstmal zu schauen, wie sich das entwickelt. Das wäre eine Variante, die auch nicht so deutlich zulasten anderen Schularten gehen würde.
Was hat beim Umgang mit Corona in Rheinland-Pfalz gut geklappt und wo ist es schlecht gelaufen? Der Rheinland-Pfälzische Landtag befasst sich ab dem Mittag damit, wie die Corona-Pandemie politisch aufgearbeitet werden soll. Das haben die Freien Wähler beantragt. Armin Angele.
Im Gespräch ist eine fraktionsübergreifende Initiative für eine Expertenanhörung im Gesundheitsausschuss des Landtags. Das können sich die Ampelfraktionen SPD, Grüne und FDP sowie die Oppositionsfraktionen CDU und Freie Wähler vorstellen. Mit dem Ziel, aus der Pandemie Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen. Dagegen ist die AfD-Fraktion dafür, eine Enquete-Kommission einzurichten, um die Corona-Politik aufzuarbeiten. Das halten die anderen Fraktionen nicht für erforderlich.
Weil er IS-Terroristen Geld verschafft haben soll, steht ein 29-jähriger Mann aus dem rheinland-pfälzischen Landkreis Neuwied ab heute in Düsseldorf vor Gericht. Nach Informationen von SWR und BR soll er unter anderem eine fünfstellige Summe an eine Dschihadistin in Syrien transferiert haben. Judith Brosel mit den Hintergründen.
Kuitim B., der kosovarischer Staatsbürger ist, soll allein 2021 rund 13.000 Euro an die Frau geschickt haben. Diese war aus Bayern zur Terrormiliz IS gegangen und warb bis zuletzt von Syrien aus über den Messenger-Dienst Telegram für Spenden aus Deutschland. Mit dem Fall betraute Kreise bestätigten dem SWR und dem BR, Kuitim B. habe unter anderem mit einer Frau aus Bremen zusammengearbeitet, die ihm mehrfach Spendengeld auf dessen Konto überwiesen haben soll. Kuitim B. soll der salafistischen Szene angehören und bereits wegen schwerer Körperverletzung aufgefallen sein. Dessen Anwalt wollte sich auf SWR-Anfrage nicht äußern. Insgesamt stehen ab heute 5 Angeklagte vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht. Es geht um Spenden für den IS von insgesamt 250.000 Euro.
Nur ganz kurz hatte eine Schiffsführerin auf dem Rhein mal nicht aufgepasst und dann die Staustufe Iffezheim gerammt, beziehungsweise ein Schleusentor dort. Und dieses 80 Tonnen schwere Metalltor ist nun kaputt, muss ausgetauscht werden. Heute soll sich ein Gutachter die trockengelegte Schleuse anschauen, die immer noch gesperrt ist. Oliver Grimm.
Zunächst soll heute eine tonnenschwere Antriebskette mit einem Kran aus der Schleuse gezogen werden. Anschließend will der Gutachter die Betonwände, das Fundament und die Träger auf weitere Schäden untersuchen. Im März hatte der Ausbau des zerstörten Schleusentors in Iffezheim begonnen. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein ist auf der Suche nach einer Firma, die ein neues Schleusentor bauen kann. Der Schaden an der Schleuse beläuft sich auf etwa 2 Millionen Euro. Wenn alles glatt läuft, soll die Schleuse Ende des Jahres wieder voll einsatzbereit sein.
Die Bahn gilt als umweltfreundliches Verkehrsmittel. Ja, das ist sie auch, wenn die Züge mit Strom fahren. Ganz viele sind aber noch mit Dieselantrieb unterwegs und das sind zu viele, sagen die Allianz pro Schiene und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Sie stellen heute in Berlin eine neue Untersuchung vor und in die hat SWR Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth schon reingeschaut.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
100% Ökostrom. Damit macht die Bahn ja gerne Werbung im Fernverkehr und meint ihre schicken ICEs. Aber gerade im Nahverkehr heißt es auf vielen Strecken 100% fossiler Energieverbrauch, nämlich Diesel. Loks und Triebwagen pusten schwarze Abgaswolken in die Luft und zwar auf knapp 40% des Schienennetzes der Bahn. Das ist eine ziemlich schlechte Quote, denn die Bundesregierung hat sich selbst das Ziel gesteckt, dass bis zum Jahr 2030 nur noch auf 25% der Strecken Dieselzüge fahren. Und wie schnell es geht, Strecken auszubauen, in dem Fall also Oberleitungen für die Stromversorgung aufzustellen, wissen wir ja. Das dürfte also nichts werden. Aber es sollte etwas passieren, denn auch bei Dieselzügen sprechen wir über einen heftigen CO2-Ausstoß. Also über den Punkt, der immer wieder dafür sorgt, dass das Verkehrsministerium seine Klimaziele reißt und der Verkehrsminister Wissing zur Idee gebracht hat, künftig 2 Tage die Woche das Auto stehen zu lassen. Das ist zwar wieder vom Tisch, aber damit die Bilanz stimmt, sollten jetzt die Dieselloks aufs Abstellgleis.
Gedanken von Oliver Neuroth waren das.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.